Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm weiter Rätselraten um die Gasumlage. Kommt sie, um schnell wieder zu gehen, und kommt dann eine Gaspreisbremse? Der Bundesfinanzminister machte Andeutungen, aber niemanden wirklich klüger.
Ich habe eine Idee, auf was es hinauslaufen könnte.
Christian Lindner gestern Abend bei Anne Will. Über diese oder andere Ideen, wie es mit den Gaspreisen weitergehen soll, gleich mehr. Fest steht aber bereits, dass die Energiepreise neben Inflation und Krieg gegen die Ukraine eine der drei Bürden sind, die die Konjunktur in Deutschland wie auch in der Welt in den Keller ziehen. Brigitte Scholtes zu den Erwartungen der OECD und zum jüngsten IFO-Index.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie zuletzt zu Beginn der Corona-Krise im Mai 2020. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts ist auf nun 84,3 Punkte gefallen. Das waren gut 4 Punkte weniger als noch im August. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 87 Punkte gerechnet. Dabei waren alle Bereiche betroffen. Die 9.000 befragten Unternehmen beurteilten die aktuelle Lage schlechter. Noch pessimistischer aber sind sie mit Blick auf das nächste halbe Jahr. Vor allem die energieintensiven Branchen seien sehr stark belastet. Denn als Folge des Kriegs in der Ukraine sind ja vor allem die Energiepreise stark gestiegen. Die Inflationsrate dürfte weiter zulegen, befürchtet IFO-Präsident Clemens Fuest.
Die Zahl der Unternehmen, die Preise erhöhen wollen, ist nochmal gestiegen. Da sieht man einfach, dass die Kosten eben zunehmen und die Unternehmen reichen diese Kosten weiter. Das heißt natürlich, dass auch die Inflation mit den hohen Inflationsraten weitergehen wird.
Eine Rezession im Winterhalbjahr wird also immer wahrscheinlicher. Das sieht auch die OECD so, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Für das laufende Jahr rechnet sie zwar noch mit einem leichten Wachstum der deutschen Wirtschaft um 1,2%, damit senkte sie ihre bisherige Prognose aber um 0,7 Prozentpunkte. Doch für 2023 erwartet sie nun eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,7%, 2,4 Prozentpunkte weniger als noch im Sommer vorhergesagt. Die gesamte Weltwirtschaft leide unter den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, aber auch unter den Konsequenzen der Null-Covid-Politik in China, sagte OECD-Generalsekretär Matthias Kormann bei der Vorstellung der Herbstprognose. Die Weltwirtschaft habe an Momentum verloren. Sie werde im laufenden Jahr um 3,0 Prozent zulegen, 2023 dann aber nur noch um 2,2 Prozent. Für die Europäer sei es nun sehr wichtig, sich bei der Energieversorgung solidarisch abzustimmen, sagte Kormann.
Governments can achieve more by working together.
Die Regierungen können mehr erreichen, wenn sie zusammenarbeiten. Die Solidarität zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union muss wachsen.
Solidarity among European Union members.
Gegen die hohe Inflation müsse die Geldpolitik entschlossen vorgehen, mahnt die OECD. Denn die Preissteigerung belaste die Bürger und die Unternehmen, sagte OECD-Chefvolkswirt Alvaro Pereira. Die Regierungen müssten diese zwar unterstützen, aber nicht alle gleichermaßen, warnte er.
We believe that is very important going forward.
Wir glauben, dass es für die weitere Zukunft wichtig sein wird, die Fiskalpolitik stärker zielgerichtet und zeitlich begrenzt auszurichten. Schon jetzt hat sich das Niveau der Unterstützung durch Steuergelder beträchtlich erhöht. Deshalb ist es wichtig, diesen anhaltenden Stimulus nicht dauerhaft so hoch zu halten. Die Sorge dahinter, die Staatsverschuldung könnte zu stark steigen.
Brigitte Scholtes war das. Die Gasumlage, die die Türen öffnen soll für höhere Gaspreise, sollte an diesem Mittwoch ins Kabinett und zum 1. Oktober bereits in Kraft treten. Etliche Energieversorger haben ihre Kunden im Vorgriff auf zum Teil drastische Preissteigerungen vorbereitet. Nun hat sich auch die Gasumlage aber als zweifelhaft erwiesen, weil sie Geld auch solchen Versorgern zukommen lassen wird, deren Taschen schon prall gefüllt sind. Bei anderen hingegen war die Lage so schlecht, dass nur der Staat Einstieg half. Jetzt ist die Gasumlage ein Klotz am Bein, den keiner mehr will, der aber auch so schnell nicht abzuschütteln ist. Nadine Lindner berichtet.
Eigentlich soll die Gasumlage den Markt stabilisieren, jetzt ist sie selbst ein Wackelkandidat. Die Fragen sind zahlreich und drängend, doch die Sprecher der Bundesregierung und der Ministerien können am Mittag in Berlin noch nicht sagen, wie es mit der Gasumlage weitergeht. Regierungssprecher Wolfgang Büchner.
Aber es wird jetzt sehr schnell und in einem sehr geordneten Verfahren auch die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden.
Der Tenor, Die Bundesregierung arbeitet zügig an einer Lösung. Ziel sei sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Preisdämpfung. Doch wie, das ist offen. Dabei verwies eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf die Arbeit der Energiepreiskommission, die Vorschläge zur Preisreduzierung machen soll.
Also die Gaspreiskommission müsste sozusagen für sich selbst sprechen, wann sie ihre Dinge präsentieren will. In der Bundesregierung arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen.
Unklar ist, wann die Kommission ihren Vorschlag vorlegt. Unklar ist auch, wie der Zeithorizont für die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung aussieht. Eigentlich soll am Mittwoch im Bundeskabinett über Änderungen an der Gasumlage abgestimmt werden. Doch es könnte sein, dass sie vorher zu Fall kommt. Die dpa zitiert am Nachmittag Kreise des Wirtschaftsministeriums, die eine geordnete Ablösung der Gasumlage für sinnvoll halten. Details wurden nicht bekannt. Die Gasumlage war im August durch den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellt worden. 2,4 Cent sollten alle Gaskunden mehr auf die Kilowattstunde zahlen, um in Not geratene Gasimporteure wie Uniper zu unterstützen. Insgesamt sollten rund 35 Milliarden Euro erlöst werden. Doch nach der geplanten Verstaatlichung von Uniper wurde die Kritik an der Umlage immer drängender. In der vergangenen Woche gab es dazu einen offenen Dissens zwischen Habeck und Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Die Umlage soll eigentlich Anfang Oktober in Kraft treten und ab Ende Oktober erhoben werden. FDP-Finanzminister und Parteichef Christian Lindner vollzog gestern eine überraschende Wende und fordert nun eine Gaspreisbremse, die Gasumlage ersetzen soll.
Es ist natürlich eine Aufgabe, dann auch der Bundesregierung eine Gaspreisbremse finanziell darzustellen. Das werden erhebliche Mittel sein.
So Lindner heute in Berlin. Offen bleibt jedoch, wie hoch der Gaspreis für Endkunden sein könnte und wie die Finanzierung geregelt wird. Die Preisbremse ist teuer. Laut Wirtschaftsministerium würde eine Preissenkung von einem Cent beim Endverbraucher rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Die große Frage, woher soll das Geld kommen? Lindner beharrt weiterhin auf der Schuldenbremse.
Diese Instrumente müssen aus Sicht der Freien Demokraten aber verbunden werden mit dem ausdrücklichen Bekenntnis zur Schuldenbremse im Bundeshaushalt sowie für den Haushalt 2023 vorgeschlagen.
Die Grünen erhöhen jetzt den Druck auf Lindner, die Schuldenbremse notfalls auch 2023 auszusetzen und verweisen auf die Energiekrise und die hohe Inflation. Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen, warnte davor, dass die Schuldenbremse zu einer Bremse für die Wirtschaft werden könne. Die SPD forderte schnelle Klarheit, Generalsekretär Kevin Kühnert.
Es braucht jetzt nicht weitere Schuldzuweisungen und Diskussionen, wer was zu welchem Zeitpunkt vorlegen müsste, sondern jetzt braucht es einfach ein schnelles, pragmatisches Handeln zwischen allen befassten Ministerien innerhalb der Koalition. Davon gehe ich aus, davon gehen wir aus, dass das in dieser Woche gelingen wird.
Gasumlage vor dem Ausgaspreisbremse in Vorbereitung. Der Bericht von Nadine Lindner war das. Welchen Lösungsweg es da geben wird, ist noch nicht abzusehen. Und diese prekäre Lage, die prägte heute auch die Diskussion auf dem Verbrauchertag, den der Bundesverband der Verbraucherzentralen veranstaltet. Sebastian Engelbrecht hat dazugehört. Anwesend ist auch die Umwelt- und Verbraucherschutzministerin Lemke. Hat die, Herr Engelbrecht, sich geäußert zur Gasumlage? Hat sie womöglich eingestanden, dass das ein Fehler war?
Na fast. Also genau diese Frage wurde der Bundesverbraucherschutzministerin Lemke gestellt. Denn viele Bürgerinnen und Bürger haben ja längst die Bescheide ihrer Gasversorger erhalten, aus denen hervorgeht, dass sich die Gaskosten vervielfachen, auch wegen der Gasumlage. Nun aber kommt ja, wie wir schon gehört haben, doch sehr wahrscheinlich die Kehrtwende der Bundesregierung. Vieles deutet darauf hin, dass die Bundesregierung die Gasumlage kippen wird. Und die Verbraucherschutzministerin spricht von der Gasumlage schon in der Vergangenheitsform. Hören wir mal rein.
Die Gasumlage war eine Reaktion und eine Vorsorgemaßnahme, um einen der wichtigsten Gasversorger in Deutschland nicht quasi in den Konkurs gehen zu lassen und die Gasversorgung damit unter Bedrängnis kommen zu lassen. Deshalb war, das ist ja einige Wochen jetzt bereits sehr Monate her, dass sie entwickelt worden ist, war das eine Notmaßnahme, die sich jetzt mit der Verstaatlichung des Konzerns, der notwendig geworden ist, noch mal anders darstellt.
Also das Wort Fehler nahm Steffi Lemke in dem Zusammenhang dann doch noch nicht in den Mund.
Wie lief denn die Diskussion mit Blick auf die Entlastungspakete, auf die politischen Möglichkeiten überhaupt, den Bürgerinnen und Bürgern unter die Arme zu helfen im Winter?
Ja, zu dieser Frage äußerte sich Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaft in Düsseldorf. Er sagte, Deutschland stehe vor einer schweren Rezession und es gebe eine Rekordinflation. Um den Konsum aber aufrechtzuerhalten und die Rezession nicht noch zu verschlimmern, müsse die Bevölkerung jetzt entlastet werden. Aber das Prinzip Entlastungspakete sei ausgereizt. Das Geld komme dann zu spät an und sei für viele auch nicht sichtbar richtig. Die hohen Preise seien aber längst Realität, schon jetzt. Und daraus folgert Jens Südekum.
Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass es auch schon kurzfristig nicht mehr ohne direkte Preiseingriffe in dieser Krise gehen wird. Beim Strom ist ja ein Preisdeckel für den Basisverbrauch verabredet. Völlig offen ist noch die Lösung beim Gas. Aber egal, wie die Vorschläge im Detail aussehen, es ist jetzt schon klar, dass die Finanzierung von möglichen Maßnahmen beim Gas kein Selbstläufer wird. Denn im Unterschied zum Strom gibt es keinen direkten Zugriff auf die Übergewinne von Krisenprofiteuren, da die beim Gas in aller Regel im Ausland sitzen.
Direkte Preiseingriffe durch den Staat bei Strom und auch beim Gas seien also das Mittel der Wahl, so der Ökonom Jens Südekum.
Diese zentrale Frage, wie kommt Deutschland aus der Energiekrise, wurde die denn in Form eines Gesamtkonzepts beantwortet?
Ja, zu dieser Frage haben die beteiligten Politiker kaum überzeugende Antworten gegeben. Sie haben sich da herumgedrückt, weil die Koalition ja eben auch über die Gasumlage und die Gaspreisbremse noch nicht entschieden hat. Deshalb hören wir doch noch mal auf den Ökonomen Jens Südekum.
Richtige Wirtschaftspolitik muss jetzt konkret den Absturz verhindern, muss schützenswerte Strukturen stabilisieren und nebenbei die Inflation bekämpfen. Und hierfür muss die Politik jetzt kraftvoll und zielgerichtet handeln. Und das bedeutet konkret, erstens die Gasumlage kassieren, zweitens einen intelligenten Gaspreisdeckel einführen, der die Sparanreize aber intakt hält. Und zur Finanzierung dieser Aufgaben muss sie, gerade um kraftvoll handeln zu können, auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse aussetzen.
Ein Großteil der gegenwärtigen Energiekrise werde beim Bund hängen, beim Großteil der Kosten, so Südekum. Dabei handelt es sich voraussichtlich um einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag.
Sebastian Engelbrecht war das. Vielen Dank zur Diskussion auf dem Deutschen Verbrauchertag und von den Sorgen der Verbraucherinnen und Verbraucher allgemein zu den Sorgen, die es bei den Beschäftigten einer speziellen Branche gibt, der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft. Müllwerker, Straßenreiniger und Fahrerinnen und Fahrer gehören dazu und für eine Mehrheit unter ihnen steht wohl fest, dass Debatten um ein höheres Renteneintrittsalter, eine Rente mit 70, bestenfalls theoretischen Wert haben. Die meisten der Beschäftigten dieser Branchen können sich nämlich kaum vorstellen, dass sie bis zum geltenden Renteneintrittsalter durchhalten. Das war eines der Ergebnisse einer Umfrage der Gewerkschaft Verdi. Tom Funke dazu.
Unzureichende Qualifizierungsangebote, besonders in kleinen Unternehmen, eine mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie und generell eine hohe Arbeitsbelastung. Häufige Antworten von Arbeitnehmern der Fair- und Entsorgungsbranche in einer von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Frühjahr 2022 durchgeführten und jetzt vorgestellten Umfrage. Mehr als 14.500 Mitarbeitende aus privaten und kommunalen Betrieben antworten und lassen aus Sicht der Gewerkschaft nur einen Schluss zu: Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Dirk Schröder, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei den Stadtwerken Bochum, beschreibt das Problem so.
Wenn ich mir angucke, das Stromnetz oder auch die Gaswassernetze, die haben halt alle schon mal ein paar Tage auf dem Buckel. So, und dann passiert natürlich Folgendes, dass natürlich womögliche Schäden an den jeweiligen Leitungen da sind. Es ist aber nicht so, dass Personal, wer weiß, wie aufgestockt wird, um das Ganze halt immer wieder zu beheben. Das heißt, das Arbeitsaufkommen wird natürlich extrem hoch.
Die Lösung sei hier, Ausbildung und die Arbeitnehmer im Betrieb zu halten. Doch viele Arbeitnehmer können sich der Umfrage zufolge nicht vorstellen, den Job ohne Einschränkungen bis zum Rentenalter auszuüben. Bei den Belastungen, die dazu beitragen, überwiegen soziale und emotionale Belastungen. In der Wasser- und Abfallwirtschaft kommen körperliche Belastungen, wie etwa auch Nachtarbeit, hinzu. Peter Kurt, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungswasser- und Kreislaufwirtschaft, BDE, sagt:
Die Frage der Arbeitszeit ist in unserer Branche natürlich eine schwierige Sache, weil wir innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nur die Hausmüllentsorgung, insbesondere in den städtischen Ballungsräumen, machen. Wir können nicht um 16, 17 Uhr auch noch mit der Entsorgung unterwegs sein, jedenfalls nicht im Regelfall. Aber viele Kollegen empfinden gerade die Arbeitszeit, dass sie verlässlich dann eben auch um 14, 15 Uhr Feierabend haben, als großen Vorteil.
Aber generell gelte, die Wertschätzung sei genauso wie die Bezahlung ein wichtiger Punkt, um die Motivation der Mitarbeitenden zu halten, so Kurt. Angebote, die die Gesundheit erhalten oder wiederherstellen, könnten angesichts der Belastungen solch eine Wertschätzung darstellen. Doch weniger als die Hälfte der Befragten erklärte, dass es bei ihnen im Unternehmen solche Angebote gebe. Aus dem Ergebnis der Verdi-Umfrage lässt sich aber ablesen, die Mehrheit der Beschäftigten, die sie nicht bekommen, sehen solche Angebote als wichtig an. Von der Gewerkschaft wünschen sich viele Befragte bessere Tarifabschlüsse und Lösungen bei der Arbeitsverdichtung. Eine Forderung hat aber auch Dr. Alexandra Wagner. Sie begleitet die Umfrage wissenschaftlich etwas erschrocken.
Dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen sagen, bitte, liebe Gewerkschaft Verdi, tut etwas dafür, dass ich vorzeitig in den Ruhestand gehen kann.
Angesichts des Fachkräftemangels würde diese Option aber die bestehenden Probleme eher noch verschärfen.
Der Bericht von Tom Funke. Unter Personalmangel, auch bei Fahrerinnen und Fahrern, klagen nicht allein Versorgungsunternehmen. Größer ist die Not noch in der Speditionsbranche, was dazu führt, dass sich das Problem mit den instabilen Lieferketten noch verschärft. Daher haben die Personalprobleme in den Fahrerkabinen sogar den Bundestag erreicht. Über eine Anhörung im Verkehrsausschuss berichtet Johannes Kuhn.
Der Handlungsdruck ist groß. Das macht in der Expertenanhörung Jens Pawlowski vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung klar.
80.000 fehlende Fahrer, wenn wir hier weiter abwarten, werden das jedes Jahr 15.000 mehr. Das heißt, wir müssen jetzt was tun und zwar an allen Stellen hebeln.
In Deutschland gibt es derzeit 563.000 sozialversicherungsbeschäftigte Berufskraftfahrer. Das Problem, ein Drittel der Fahrerinnen und Fahrer sind bereits über 55 Jahre alt. Und Nachwuchs sei schwer zu finden, sagt die Dortmunder Logistikunternehmerin Uta Alborn.
Wir würden gerne jedes Jahr 1 bis 2 Berufskraftfahrer Auszubildende aufnehmen. Wir bekommen aber sehr häufig so gut wie überhaupt keine Bewerbungen. Das liegt mit Sicherheit zum einen daran, dass der Berufskraftfahrer keine große Relevanz, ich sag mal, in vielen Bereichen hat.
Allerdings sei nicht nur die fehlende Attraktivität des Berufs ein Problem. Wer zum Beispiel nach der Schule Berufskraftfahrer lernen möchte, muss oft 2 Jahre lang den Hof kehren, weil der Führerschein eben erst mit 18 Jahren möglich ist. Warum kein begleitetes Lkw-Fahren mit 17, fragen die Experten. Und auch die Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse und Berufsausbildungen müsse vereinheitlicht werden, sagt Ilja Notnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Derzeit mache sogar jedes europäische Land seine eigenen Standards.
Es gibt in den Fall, dass zum Beispiel Fahrer, die in Frankreich anerkannt wurden, aus einem Drittland seit Jahren in Frankreich fahren, zu einer deutschen Firma wechseln und das nicht anerkannt wird, weil sie halt ihren Führerschein damals in Tunesien gemacht haben, über Jahre schon in Europa gefahren sind.
Ein weiterer Punkt, die Prüfungsunterlagen für Fernfahrer gibt es nur auf Deutsch, obwohl viele der möglichen Kandidaten zumindest Englisch sprechen würden. Allerdings warnt Frank Huster vom Deutschen Speditions- und Logistikverband davor, nur alleine auf Migration zu setzen.
Wir wissen, dass mittlerweile in Rumänien 70.000 Fahrer fehlen, in Polen fehlen genauso viele Fahrer wie in Deutschland und in anderen Staaten sieht es nicht viel besser aus. Das heißt, Migration kann ein Problem lösen, aber ich glaube nicht, dass wir dadurch eine wirkliche Umkehr dieses Trends bewirken können.
Zugleich ist das Verhältnis zu ausländischen Logistikunternehmen angespannt. Gerade osteuropäische Firmen machen einheimischen Unternehmen trotz verschärfter Auflagen Konkurrenz, auch mit einer entsprechenden Preisstrategie. Gleichzeitig wirke sich der Fahrermangel unmittelbar auf die Versorgung der Gesellschaft aus, so Jens Pawlowski vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik.
Aufgrund dieser Vielzahl der fehlenden Fahrer müssen ganz viele unserer Unternehmen Aufträge ablehnen. Die können einfach schlichtweg nicht mehr übernommen werden, weil die Fahrer fehlen.
Der Beruf des Berufskraftfahrers müsse für junge Menschen und Frauen attraktiver, die Ausbildung weniger bürokratisch werden, so die Expertenriege. Allerdings dürfe man sich keine Illusionen machen, so Frank Huster vom Deutschen Speditions- und Logistikverband. Ein Traumberuf sei Fernfahrer noch nie gewesen. Und die Entbehrungen seien angesichts 14-tägiger Touren teilweise weiterhin groß.
Johannes Kuhn war das. Italien hat gewählt und im Ergebnis steht dem Land wohl ein deutlicher Rechtsruck bevor. Eine EU- und eurokritische Regierung in Rom, die könnte den Stabilitäts- und Schuldenkurs in Europa deutlich verschieben. Mischa Erhardt berichtet über Erwartungen und Befürchtungen in der Finanzwelt.
Das Wahlergebnis in Rom hatte sich bereits seit etwas längerem abgezeichnet. So blieben krasse Reaktionen auf die Wahl in Italien aus. Auch die künftige Ausrichtung der Politik der neuen Regierung ist bekannt.
Also insgesamt ein bisschen mehr kreditfinanziert, insgesamt ein bisschen mehr Ausgabenpolitik. Aber ich glaube, das war allen vorher klar.
Sagt der Volkswirt Marco Wagner von der Commerzbank. Im Wahlkampf hat die Wahlsiegerin Giorgia Meloni unter anderem versprochen, die Steuern auf breiter Front zu senken. Das mindert die Staatseinnahmen. Zugleich will sie die Renten deutlich erhöhen, was mehr Ausgaben bedeuten würde. Schon jetzt liegt das Staatsdefizit Italiens bei über 150% des Bruttoinlandsproduktes und damit weit jenseits aller Grenzen der Maastricht-Verträge. Versöhnlich auf die Finanzmärkte könnte in der Wahlnacht gewirkt haben, dass Meloni vergleichsweise milde Töne in Richtung der EU angeschlagen hat. Allerdings stellte Meloni andererseits auch klar, dass sie in Europa vor allem für die Interessen Italiens kämpfen werde.
Und das hat natürlich schon eine ganz klare Schlagrichtung, Italy first.
So Marco Wagner. Diese Gemengelage dürfte auch ein Grund dafür sein, dass die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen bereits am Freitag gestiegen waren und heute weiter gestiegen sind. Zwar sind auch hier extreme Reaktionen ausgeblieben. Allerdings werten Anleihehändler wie Arthur Brunner von den ICF-Kursmaklern auf dem Frankfurter Börsenparkett den Anstieg der Renditen als Zeichen, dass Investoren doch etwas verunsichert sind über den Weg, den Italien in Zukunft einschlagen wird.
Italien muss für seine Schulden jetzt deutlich mehr bezahlen als noch zum Beispiel vor einem Monat. Und Italien sitzt ja auf einem sehr großen Schuldenberg. Und das heißt auch, die künftige Haushaltsfinanzierung wird sehr schwierig.
Allerdings schlägt das nicht sofort und auf einmal zu Buche. Denn die leicht gestiegenen Zinssätze für italienische Anleihen muss der Staat nur berappen, wenn alte Anleihen auslaufen und dafür neue ausgegeben werden müssen. Grundsätzlich also bei der Neuaufnahme oder der Refinanzierung von Schulden. Allerdings könnte sich die Lage ändern. Denn zum einen sind weitere Zinserhöhungen seitens der Europäischen Zentralbank bereits so gut wie gesetzt. Das treibt die Zinsen insgesamt im Euroraum in die Höhe, natürlich auch an den Anleihemärkten. Zum anderen könnte es Probleme geben, wenn Spekulanten wie im Fall Griechenlands während der Euro-Krise massiv gegen Italien und den Euro wetten würden. Arthur Brunner.
Man hat in guten Zeiten vergessen, die Zinsen zu erhöhen. Und jetzt, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, kann man, obwohl vielleicht Anleihekäufe angebracht wären, nicht mehr kaufen, weil man im Prinzip schon zu viel gekauft hat.
Schockreaktionen sind an den Finanzmärkten nach der Italienwahl zwar ausgeblieben. Mit dem Rechtsruck aber geht in Europa eine neue Unsicherheit einher, zumal ebenfalls noch nicht klar ist, wie sich die aktuelle Energiekrise weiterentwickeln wird.
Mischa Erhardt war das, Reaktionen auf die Wahlen in Italien, der Sieg dort der Rechtsparteien. Und das führt zum Anfang der Sendung zurück, ein eingetrübter IFO-Index und ein pessimistischer Ausblick der OECD. Das wären alles Gründe gewesen für einen düsteren Wochenstart an der Börse, aber Samir Ibrahim, so schlecht lief es gar nicht.
Jein. Also es lief in der Tat den Tag über nicht schlecht. Aktuell allerdings gibt der DAX noch einmal deutlich nach. Die Kurve zeigt steil nach unten im Augenblick. Aktueller Stand jetzt 12.253 Punkte. Das ist ein 0,25% oder 33 Punkte unter dem Schlussstand von Freitag. Allerdings in der Tat den ganzen Tag über hatte sich der DAX relativ wacker gehalten. Der IFO-Index, der hat dann in der Tat reingeschlagen. Aber die Stimmung hier, sagen wir mal, ist weiterhin vorsichtig angekommen.
Kurz noch bei Italien nachgefasst. Die Anleihen reagieren auf den erwarteten Rechtsruck. Wir haben das eben gehört. Wie ist denn da der letzte Stand? Und dem Euro, dem setzt die Wahl ja doch schon einigermaßen zu.
Ja, fangen wir mit dem letzten an. Also der Euro-Referenzkurs hier jetzt bei 96 US Cent 46. Das ist ein neuer 20-Jahres-Tiefstand. Die Umlaufrendite bei 1,99%, also vergleichsweise hoch. Auch europäische Anleihen insgesamt sind ja gestiegen, aber eben italienische 10 Basispunkte drüber.
Zum Aktienmarkt, zu den Gewinnern gehören heute auffällig viele Aktien aus dem Gesundheitssektor. Fresenius, Siemens Healthineers, Sartorius. Warum?
Weil danach gekauft wird. Das sind alles Aktien aus dem Gesundheitsbereich, die in der letzten Zeit schwer auf die Mütze bekommen haben, wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Fresenius jetzt mit einem Erholungskurs von 1% plus, Siemens Healthineers 2,2%, ähnlich in der Größenordnung Sartorius.
Noch mehr im Plus SAP, warum?
Weil auch hier eine Kaufgelegenheit angezeigt wird, in diesem Fall von JP Morgan. Die Bank hat gesagt, Technologietitel sind eigentlich überverkauft. Da könnte man nachkaufen. Das ist eine Anlageempfehlung, der die Anleger jetzt folgen. SAP mit 3% im Plus.
Alles nichts im Vergleich zum Kurssprung bei Uniper, Gasimporteur, bei dem jüngst der Starteinstieg und der auch noch Abstieg aus dem MDAX in den SDAX heute mit einem Riesenkurssprung.
Ja, 22% kann man so bezeichnen. Das ist reine Spekulation im Augenblick. Man weiß nicht, wohin die Reise bei Uniper geht. Aber es sind natürlich auch Einstiegskurse, da kann man mal mit ein bisschen was versuchen.
Und kurz noch auf den Goldpreis geguckt.
Ja, bei 1.646 Dollar je Feinunze zum zweiten Fixing in London.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Jörg Biesler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.